ABS-Magazin, nicht zu bremsen.
ABS-Magazin.
Hallo beisammen. Heute eine Sondersendung über die Rote Armee-Fraktion. Und zwar geht es um Günter Sonnenberg, der 15 Jahre, also einmal lebenslänglich, in Isolationshaft verbracht hat. Über sein Leben, den Weg, den er zur Rote Armee-Fraktion gefunden hat und sein Leben nach der Isolationshaft. Viel Freude beim Zuhören. Ich sitze jetzt hier und darüber freue ich mich sehr mit Herrn Günter Sonnenberg.
Hallo.
Ich freue mich, dass du dich dazu bereit erklärt hast, dem ABS-Magazin deine Geschichte in der Haft bzw. vorher während der jungen Jahre nach dem Abitur und wie du in die RAF eingestiegen bist. Wie bist du erstmal selbst in politischen Kreisen aufgetaucht? Was hat dich motiviert? Was waren die Gründe, dass du dich als junger Mann politisch engagiert hast und interessiert hast?
Ich bin jetzt Günter Sonnenberg und ich möchte mich erstmal bei dir bedanken, dass wir miteinander reden können. Gut, du fragst mich zu meiner Geschichte. Meine Politisierung entstand 1970, da war ich 16 und als 16-jähriger Junge bin ich von der Schule als Austauschschüler in die USA geschickt worden, um ein Jahr in der Highschool zur Schule zu gehen. Von Sommer 70 bis Sommer 71 war ich in Detroit, das ist die Autostadt, wo die Autoindustrie, also die Stadt, wo Ford, General Motors und Chrysler ihre Zentralen sind, also die Autostadt von den USA. Ich war ein 16-jähriger Junge, als ich in die USA kam. Ich habe in den USA oder in Detroit, das war die Stadt, wo ich als Austauschschüler untergebracht wurde. Ich war bei einer amerikanischen Familie, wo die Eltern, der Vater hat bei Ford, also Autoindustrie, gearbeitet. Die Mutter hat auch gearbeitet. Und ich ging in Detroit zur High School, und zwar in der letzten Klasse in High School, von wo man dann nach dem Abschluss zur Universität übergeht. Also ich habe mit 16 einen Highschool-Abschluss in den USA gemacht. Das war von Sommer 70 bis Sommer 1971. Damals in den USA war die politische Situation teilweise sehr eskaliert, und zwar daran eskaliert, es gab die Black Panther Bewegung, eine Organisation der Schwarzen, die aus der Erfahrung der Sklaven, die Geschichte der Schwarzen in den USA als Sklaven, die sich organisiert haben, die eine Form von Widerstand organisiert haben, und das waren die Black Panthers, die Schwarzen Panther. Es war eine sehr starke Bewegung von Jugendlichen, jungen Leuten, Studenten, und sie haben eine Form von Widerstand organisiert, sie waren bewaffnet und sie wurden vom Staat USA konsequent und hart von der Armee bekämpft und niedergemacht. Teilweise sind die Menschen erschossen, weil es darf keinen Widerstand in den USA geben, die gegen den Staat sind. Es gab in den USA damals natürlich, wo es schwarzen Widerstand gibt, gibt es auch Rassismus, gibt es auch Weiße, die gegen die Schwarzen kämpfen, Ku Klux Klan zum Beispiel, weiße Rassisten, die gegen die schwarze Organisation sind und bewaffnet auch gegen sie gekämpft haben. Ich ging zur High School in Detroit, eine High School von ungefähr 2000 Schülerinnen und Schülern mit ungefähr 10-15% Schwarzen, indigene Bevölkerung und der Rest Weiße, also ungefähr der Prozentzahl der Gesellschaft in den USA, die sich in dieser Schule ausgedrückt hat. Ich war mit 16, war das eine neue Welt. Es war eine neue Welt von Aufbrüchen, von Widersprüchen im Leben und Formen von Organisierung, die für mich neu waren, aber die sehr interessant waren. Ich habe zum Beispiel eine Frau kennengelernt in dieser Highschool, Sally Garcia. Sie war Indigene, also Indianerin, Cherokesin, die von ihrem Bewusstsein sehr viel reifer war als viele 16, 17, 18-Jährige in der Highschool Weiße, die da waren. Ich habe über sie sehr viel an Bewusstsein und Erfahrung gelernt, was für mich ganz wichtig war. Und das war auch Teil meiner Politisierung. Teil meiner Politisierung war, der Rassismus in der Highschool war die Unterdrückung der indigenen Bevölkerung in den USA und das, was ich an Gesprächen mit Menschen führen konnte, mit Schwarzen und eben mit Sally Garcia, der Indigenen, der Cherokee, der Indianerin. Im Frühjahr 1971 waren eine Zeit, die in dieser Schule viele Jahre jedes Jahr war, die Spring Riots, die Frühjahrsunruhen. Und diese Frühjahrsunruhen waren, dass weiße Rassisten, Ku Klux Klan Leute oder andere weiße Rassisten, die in die Schule rein sind, mit Schlagstöcken, mit allem Möglichen, um die Schwarzen aus der Schule rauszuprügeln. Es war eine sehr zugespitzte Situation in dieser Highschool und meine Freunde waren die Schwarzen und die Indigenen. Und es gab eine Form von Widerstand in der Schule gegen die weißen Rassisten. Die Stadt und das Bundesland Michigan hat die Bundespolizei in die Schule geschickt, um die Schule zu befrieden. Es war Teil meiner Politisierung und es war Teil meiner Erfahrung.
Hattest du das Gefühl, dass die US-amerikanischen Schülerinnen von deiner Schule, waren die interessiert an dir als deutscher Austauschschüler?
Ich war für viele erstmal interessant, weil ich ja Ausländer bin, also und von Deutschland und gut. Ich war für viele interessant oder viele junge Frauen hatten versucht, einen Kontakt zu mir herzustellen und so. Das war alles interessant. Einer von einem anderen Land, der hierher kommt, den kann man ja ganz viel fragen. Oder was ist denn mit den Nazis in Deutschland und so. Das sind alles Fragen, die man stellen kann. Aber ich habe halt sehr bald gemerkt, dass sehr viele Weiße in dieser Schule in meinem Alter sehr oberflächlich waren, mit Belanglosigkeiten sich beschäftigt haben. Und das hat mich nicht so interessiert. Was mich interessiert hat, waren die Konflikte, die es in der Schule gab. Oder was mich interessiert hat, war eben diese indigene Frau, diese Cherokesin, diese Indianerin, die mir über ihre Geschichte erzählt hat, oder auch die Schwarzen in der Schule, die mir von ihrer Geschichte erzählt haben, oder von Rassismus in den USA, oder dass ein Stadtteil von Detroit die Weißen nur mit geschlossenen Fenstern durchfahren. Ich kannte das nicht.
Du hast auch vorhin von der Familie gesprochen, in der du verweilt hast ein ganzes Jahr. Der Vater, der dich betreut hat, das eine Jahr, er lebte da und arbeitete in einer dieser Autoindustrien und er arbeitete nachts
als Weißer bei Ford. Weil er Weißer war, arbeitete er Nachtschicht. Also er ging um 24 Uhr, fuhr er immer los und am nächsten Morgen um 8 war er wieder da. Die Schwarzen als billige Arbeitskräfte in die Autoindustrie reingebracht worden sind und die Weißen, um den Job nicht zu verlieren, mussten sie halt dann Nachtschicht machen. Und daher war der Vater auch, er immer die Bedrohung hatte, seine Arbeit zu verlieren durch Schwarze, die für weniger Lohn gearbeitet haben.
Du bist wieder zurück nach Deutschland im Sommer 1971, bist aus Detroit zurückgekommen mit guten Englischkenntnissen, hast deine Highschool abgeschlossen und könntest eigentlich jetzt hier in die Universität in Deutschland eingeschrieben werden.
Ja, erstmal, ich musste hier mein Abitur auch in der BRD nochmal machen, weil das Abitur von Amerika wird in der BRD nicht anerkannt. Ich hätte in den USA zur Universität gehen können danach, aber in der BRD muss ich nochmal extra das deutsche Abitur machen.
Du bist gebürtiger Karlsruher und du bist in Karlsruhe aufgewachsen. Da hast du dann auch letztendlich auch dein Abitur dann auch gemacht. Wie ist denn dein politisches Verständnis dann weitergewachsen dann ab 71?
Mein Abitur war 73, als ich das Abitur gemacht hatte. Was ich schon bewusst mitbekommen habe, als ich noch Schüler war, war die Rote Armee-Fraktion. Die Rote Armee-Fraktion hatte 1972 mehrere Angriffe gemacht. Zum einen in Heidelberg, im Hauptquartier, Headquarter der US Army in Heidelberg, oder auch in Frankfurt, dem CIA-Zentrale, im Hauptquartier, oder auch einen Angriff auf einen Bundesanwalt, Buddenberg hieß der. Also es waren sehr gezielte, präzise politische Aktionen der RAF und die haben mich damals, 72, sehr beeindruckt. Als ich in der Zeit vom Abitur war, also Anfang 73, habe ich im Radio gehört, es ist eine Demonstration vor dem Bundesgerichtshof wegen den Haftbedingungen für die Gefangenen aus der RAF. Bin ich vom Bundesgerichtshof und habe diese Kundgebung kennengelernt und die haben erzählt, sie sind im Hungerstreik hier aus Solidarität für die Gefangenen, für die Haftbedingungen. Es waren Anwälte und es waren linke Menschen, es waren Menschen aus Heidelberg, aus Frankfurt, waren im Hungerstreik. Ich habe mich diesem Hungerstreik angeschlossen von 3 Tagen und es ging darum, Öffentlichkeit zu schaffen für die Haftbedingungen der politischen Gefangenen, für die Gefangenen aus der RAF.
Da ist aber etwas passiert, also auf den Hungerstreik bzw. in den Demonstrationen in Karlsruhe trafst du dann auch andere Menschen, die dein Leben beeinflusst haben.
Da andere Menschen aus Karlsruhe getroffen, kennengelernt, die auch aus Karlsruhe waren. Es war schön, dass wir uns gegenseitig kennengelernt haben und wir haben uns entschlossen, dann bilden wir die Rote Hilfe Karlsruhe. Dann müssen wir uns politisch organisieren, also allein sind wir schwach, gemeinsam sind wir stärker und deshalb organisieren wir uns. Wir bilden die Rote Hilfe Karlsruhe und so entstand die Rote Hilfe Karlsruhe im Januar, Februar 1973.
War das auch so, dass die Rote Hilfe aus Juristen bestand oder was war für euch die Rote Hilfe als notwendiges Instrument?
Erstmal, die Geschichte der Roten Hilfe ist eine sehr viel ältere. Also es gab sie oder entstand in den 20er, 30er Jahren für die damaligen politischen Gefangenen, also für Kommunisten, die in Gefangenschaft waren, für sie andere Haftbedingungen zu schaffen, Anwälte heranzubringen und Informationen heranzubringen. So entstand die Rote Hilfe in den 20er, 30er Jahren. Die Rote Hilfe wurde aufgrund der politischen Gefangenen, die ab 68 in der BRD wieder entstanden, ist auch die Rote Hilfe wieder entstanden, weil es muss für ihre Haftbedingungen gekämpft werden, es muss dafür gekämpft werden, dass die Gefangenen nicht in Isolation sind, nicht gefoltert werden und so weiter. Es muss ein Schutz für sie geschaffen werden und das ist der Grund für die Rote Hilfe.
Das heißt, ihr bestand nicht aus Juristen, sondern ihr habt euch da einen freien Geist geschafft.
Wir waren teilweise Studenten, teilweise Künstler, teilweise eine Frau, die eine Ausbildung als Krankenschwester gemacht hat und solche. Das war die Rote Hilfe Karlsruhe damals 1973. Das war 1973 nach diesem Hungerstreik vor dem BGH, also es war irgendwie Januar, Februar 1973. Ab 1972 gab es eine Verhaftungswelle gegen die Rote Armee Fraktion und es gab sehr viele Verhaftungen und ihre Haftbedingungen waren von Anfang an Isolation und Haftbedingungen, die zerstörerisch sind. Es gab zum Beispiel für Ulrike Meinhof, ist in Köln-Ossendorf, das ist ein Gefängnis in Köln, wurde ein toter Trakt gebaut mit Totalisolation, wo überhaupt keine Geräusche mehr reinkamen. Und es gibt auch einen Bericht von Ulrike Meinhof über diesen toten Trakt, also tot, deshalb, es gibt keine Geräusche. Man ist allein in 3x4 Metern in absolutem Vakuum, man hört keine Geräusche, höchstens noch das Radio und absolutes Vakuum. Das ist toter Trakt.
Wie hast du dich denn zur Rote Armee Fraktion dazu gesellt? Wie hat sich das dann die nächsten Jahre für dich entwickelt?
Diese Diskussion, zur Roten Armee Fraktion zu gehen, war nicht eine Diskussion von mir allein. Es war eine Diskussion, die mehrere Menschen miteinander hatten, die eben diese Rote Hilfe Karlsruhe waren. Wir hatten eine sehr lange Diskussion, eine Diskussion von 2 Jahren, über das Konzept der Stadtguerilla, über das Konzept der Roten Armee-Fraktion, ob das richtig ist und ob es für uns richtig ist und ob wir das unterstützen werden, ob wir Teil davon werden wollen. Es gab einen sehr intensiven Lernprozess und Diskussionsprozess unter uns und irgendwann sind wir zum Schluss gekommen, ungefähr 75, dass wir uns der Roten Armee-Fraktion anschließen wollen und werden. Im Frühjahr Sommer 76 haben wir uns der Roten Armee-Fraktion angeschlossen.
Relativ schnell, also ein Dreivierteljahr später, entdeckte man dich und Verena Becker in einem Café, beziehungsweise Insingen, in einem Café am Frühstückstisch.
Erstmal muss ich kurz sagen, ich habe an diese unmittelbare Situation habe ich keine Erinnerung, Amnesie durch die Verletzung von der Festnahme. Aber ich weiß darüber natürlich aus den Akten und aus dem, was ich mit Verena Becker auch darüber geredet habe. Wir saßen in diesem Café und wollten frühstücken. Und in dieser Zeit war Großverhandlung nach uns, nach der Roten Armee-Fraktion, nach allen oder allen, die, wo sie dachten, dass sie wissen, dass sie Teil der Roten Armee-Fraktion sind, war Großverhandlung. Und zwar deshalb, weil im April 1977 ist der Generalbundesanwalt Siegfried Buback durch die Rote Armee-Fraktion erschossen worden. Das war eine Aktion der Roten Armee-Fraktion. Und ab da war Großverhandlung nach allen, wo sie dachten, dass sie Teil der Roten Armee-Fraktion sind, also auch nach uns.
Und ihr saß in dem Café. Es gab anscheinend eine Beobachterin, die euch zumindest dafür als Terroristen oder RAF-Beteiligte anscheinend erkannt, gesichtet hat.
Man muss dazu sagen, dass eine unheimliche Hetze in den Medien gegen die Rote Armee-Fraktion war. Also, und es gab an jeden Litfaßsäulen gab es Fahndungsplakaten nach uns. Die Bevölkerung sollte beteiligt werden nach der Fahndung nach uns. In diesem Café saß eine ältere Frau, die dachte, dass diese zwei, also Verena Becker und ich, die da in diesem Café sitzen, das könnten welche von der Roten Armee-Fraktion sein, ging zum nächsten Polizeipräsidium, hat denen gesagt, da sitzen zwei, das könnten Terroristen sein. Und daraufhin sind dann 2 Polizisten in dieses Café gegangen und wollten unsere Personalien. Verena und ich Wir hatten zwar gefälschte Ausweise, aber es war klar, wenn wir Ihnen jetzt die Ausweise im Café geben, ist das Nächste, Sie wollen in unsere Taschen, die wir dabei hatten, reingucken, was da drin ist. Und wir hatten in den Taschen Waffen. Also spätestens dann hätte es eine Auseinandersetzung gegeben mit der Polizei. Und von daher haben wir Ihnen gesagt, also wir haben unser Personal im Auto und das Auto ist am Rand der Stadt. Also wir müssen aus diesem Café raus. Wir wollten diese Auseinandersetzung mit der Polizei nicht im Café machen, weil wir keine zivile Bevölkerung verletzen wollten oder niemanden in Gefahr bringen wollten. Wir wollten an den Stadtrand mit Ihnen gehen. Und die beiden Polizisten gehen dann mit uns an den Stadtrand. Irgendwann haben Verena und ich die Waffen gezogen und die beiden angeschossen, ans Bein geschossen, verletzt geschossen, aber nicht lebensgefährlich verletzt, sondern nur, wir wollten nur, dass sie uns in Ruhe lassen. Wir wollten weg von ihnen. Wir haben ein Auto angehalten und gesagt, wir sind die Polizei und wir brauchen das Auto, haben das Auto genommen und sind durch diesen Ort Singen, in dem wir uns überhaupt nicht auskannten, losgefahren und wollten rausfahren. Es war gleich natürlich im Ort Großfahnen nach uns und wir haben uns in diesem Ort überhaupt nicht ausgekannt. Wir sind auf eine Straße geraten, die irgendwann sich als Sackgasse erwiesen hat. Die Straße hat einfach aufgehört, da war ein Fluss und die Straße hat aufgehört. Die Polizei war schon hinter uns mit mehreren Polizeiwagen und die Straße hört auf, Fluss. Das heißt, wir mussten anhalten, mussten aus dem Auto raus und dann hat die Polizei mehr oder weniger ein Zielschießen nach uns gemacht. Dieses Zielschießen war, dass aus 8 Metern bin ich in den Hinterkopf geschossen worden durch ein Dum-Dum-Geschoss, was die Polizei offiziell nicht hat. Aber Dum-Dum heißt, das Geschoss zerlegt sich, hat sich im Gehirn zerlegt in viele kleine Bleiteile. Und Verena Becker wurde ins Bein getroffen, wo sie in den Akten dann stand, also bei mir aus 8 Metern ungezielt in den Kopf und bei Verena Becker aus 20 Metern ganz gezielt ins Bein. Also ja.
Scharfschützen.
Ja, Scharfschützen, ja, genau. Mhm. Wegen dieser Verletzung habe ich Amnesie, habe ich keine Erinnerung an diese Auseinandersetzung, an diese Schießerei, auch nicht an diese Zeit in dem Café. Amnesie von mehreren Tagen davor und mindestens 4 Wochen danach, weil ich war 4 Wochen im Koma, Bewusstlosigkeit, mit Schädel-Hirntrauma, also Schuss in den Kopf, Schädel-Hirntrauma mit 2 neurochirurgischen Operationen am Gehirn, erst unmittelbar in Singen, dann in der Uniklinik Tübingen. Meine erste Erinnerung daran, an diese Zeit, war 4 Wochen später der Anflug mit dem Hubschrauber nach Stuttgart-Stammheim, dem Hochsicherheitsgefängnis Stuttgart-Stammheim. Und die erste Erinnerung war vom Hubschrauber, ich sehe das Gefängnis. Und ich merke nur, irgendwas ist völlig schief gelaufen, weil uns ging es darum, die Gefangenen aus Stammheim zu befreien und ich lande plötzlich in Stammheim und ich weiß nicht, was der Grund ist. Ich merke nur, irgendwas muss völlig schief gelaufen sein.
Du bist da eingeliefert worden mit einer großen Verletzung, 2 Operationen hinter dir, mehrmals oder mehrere Wochen bevor du nach Stammheim kamst, warst du unterm OP bzw. im Koma. Wie hat sich das für dich ausgewirkt? Durfte ich jemanden besuchen? Wie verlief kurz nach der Verhaftung der Aufenthalt?
Ich habe da keine Erinnerung dran wegen Amnesie, aber es wurden Verhöre versucht an mir im Koma-Zustand, was der damals behandelnde Arzt in Tübingen, Uniklinik Tübingen, der Neurochirurge, hat zugelassen, dass verhört worden sind an mir und sie sagen ja, ist ein Rechtsstand in der BRD und wenn Verhöre sind, dann muss da auch ein Anwalt sein. Sie haben einen Anwalt auch dazugestellt, dass nie mein Anwalt war, den ich auch nie mehr gesehen habe. Es war nur, um die Rechtsstaatlichkeit zu wahren.
Man hat sowohl deinen Familienangehörigen als auch deinen Eltern nicht erlaubt, einen Anwalt für dich zu genehmigen.
Nein, sie haben sogar meine Eltern gewarnt, sie sollen keinen Anwalt für mich benennen, weil es ja nicht sicher wäre, ob ich überhaupt überleben würde und die sollen mal abwarten, ob ich es überleben werde und dann können sie sich ja um einen Anwalt kümmern. Also sie sollen das nicht machen und das hatte einfach zur Folge, dass die Bundesanwaltschaft und der Ermittlungsrichter Kuhn war das damals 1977, konnten mich verhören ohne anwältlichen Schutz oder ohne einen Anwalt meines Vertrauens.
Das heißt, sie haben eigentlich eine komplette Verantwortung über dich übernommen. Dadurch, dass sie deine Eltern erstmal aus der Schusslinie rausgebracht haben, hatten sie eine komplette Kontrolle über einen Menschen.
Über einen Menschen.
Sehe ich das richtig?
Ja, das ist völlig richtig. Und dieses Verhör, das an mir gemacht worden ist, in diesem Krankenhaus, in dieser Klinik von der Bundesanwaltschaft und dem Ermittlungsrichter. An diesem gleichen Tag haben mich danach später meine Eltern besucht. Die haben mir sehr viele Jahre später dazu erzählt, dass ich nicht ansprechbar war, dass ich nur gestöhnt habe und dass ich keine wörtlichen Äußerungen von mir geben konnte. Aber in diesem Zustand hat die Bundesanwaltschaft und der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs einen Verhörversuch an mir gemacht. Also was medizinisch eigentlich verboten ist.
Oder unmöglich. Geht auch gar nicht. Die Tatsache ist erstmal, dass die erstmal ein Verhör oder zumindest von dir was erfahren wollten, was gar nicht möglich war. Gab es denn Einwände von dir, von deiner Familie im Nachhinein oder auch während der ganzen, ich sag mal, Krankheitsphase? Weil du warst ja erstmal auch gar nicht fähig, in deinem Zustand überhaupt zu reden, geschweige irgendetwas zu verstehen oder zu schreiben, weil du hattest ja, wie vorhin erwähnt, und wie eigentlich auch die ganze Welt weiß, einen Kopfschuss bekommen. Das bedeutet, du warst erstmal nicht in der Lage, nach dem Koma zu reden, Menschen zu erkennen oder sich an irgendetwas zu erinnern.
Trotzdem hat die Bundesanwaltschaft oder der Ermittlungsrichter mich, was ich dann später aus den Akten gelesen habe, deshalb weiß ich es nur, weil die Behörden schreiben ja immer alles auf, was sie dann auch an Schweinereien machen. Und so gibt es dazu auch Akten. Also sie haben mich zum Beispiel in meinem Koma-Zustand gefragt, haben Sie Generalbundesanwalt Buber angeschossen oder erschossen? Und dann steht dann in den Akten, es ist nicht eindeutig feststellbar, warum er nicht darauf antwortet. Ich war im Koma. Solche Fragen, haben Sie das Motorrad gefahren, mit dem Siegfried Buback erschossen wurde? Oder haben Sie die Maschinenpistole in der Hand gehabt? Das waren die Fragen in einem Zustand, die verboten war.
Nachdem du jetzt innerhalb von 8 Wochen auch 2 chirurgische Angriffe in deinem Schädel vorgenommen worden sind, du eigentlich auch aufgewacht bist aus deinem Koma, war es für dich erstmal überhaupt nicht möglich zu sprechen?
Ich konnte nicht sprechen, ich hatte die Sprache verloren. Also ich bin Linkshänder. Der Schuss ging rechts hinten im Gehirn rein. Und wenn man Linkshänder ist, ist im Gehirn der rechte Teil der aktivere Teil im Gehirn. Und deshalb war ich, als ich die Augen aufgemacht hatte, in dem Zustand, dass ich nichts mehr konnte. Ich konnte weder sprechen, weder schreiben, lesen. Ich war mit 22 praktisch neu zur Welt gekommen, ohne Sprache. Ein Riesenbaby sozusagen.
Was jetzt eigentlich und worauf ich wirklich nochmal drauf zugehen will, ist, dass du in diesem Zustand Vorkenntnissen, die man hat nach einem Koma bei einem Menschen zu tun hat, ist eigentlich erstmal den Menschen seine Familie vorzustellen, ihn in Bewegung zu bringen, ihm Bücher zeigen, kann Geschichten erzählen lassen, damit derjenige auch wieder in seine Erinnerung reinkommt. Das ist ja bei dir gar nicht der Fall gewesen.
Das war überhaupt nicht der Fall. Ich war in Totalisolation. Ich wurde, als ich dann Ende Mai 1977 nach Stuttgart-Stammheim und da die Augen aufgemacht habe, in Stuttgart-Stammheim im Hubschrauber gelandet bin, dann haben sie mich zwar in das Krankenrevier des Gefängnisses Stammheim kommen, aber ich war in Totalisolation mit abwechselnder Krankenschwesterbegleitung, also die zwar mit mir nicht geredet haben, die mich aber beobachtet haben, also die geguckt haben, ob ich noch atme, ob ich noch vorhanden bin. Menschen, die zu denen ich eh nicht reden wollte, die meine ständige 24-Stunden-Überwachung war, aber keine ansprechbare Partner, mit denen ich hätte reden können oder reden wollen. Dazu muss ich noch sagen, das war 4 Wochen ungefähr in Stuttgart-Stammheim und danach bin ich wieder in ein Krankenhaus gebracht worden. Es war möglicherweise ein Versuch, auch zu sehen, vielleicht stirbt er jetzt doch noch. Und da ich nicht gestorben bin in Stammheim, aber auch mein körperlicher Zustand nicht gut war, bin ich danach wieder ins Krankenhaus gebracht worden und habe dann 4 Wochen Infusion bekommen. Es gab verschiedene Interessen, sehr wahrscheinlich bei der Bundesanwaltschaft und den Bundesrichtern. Und zum einen gab es wahrscheinlich auch ein Interesse, mich zu präsentieren, weil es war der erste, gegen den Prozess gemacht werden konnte, nach dem Angriff auf Generalbundesanwalt Buback. Und das war das eine Interesse. Das andere Interesse war, einen Menschen in diesem Zustand auch präsentieren zu können, dass so ein Mensch denn nicht mehr sprechen kann. Solche Menschen, das sind die Rote Armee-Fraktion, also Verrückte, und Geistesgestörte.
Geistesgestörte. Ja. Nach den 4 Wochen Stammheim.
Ich bin in ein psychiatrisches Landeskrankenhaus Weisenau bei Ravensburg gebracht worden, in absoluter Totalisolation, aber ich habe Infusionen bekommen. Ich habe mehrere Stunden jeden Tag, was weiß ich, Elektrolyt und sonst welche Infusionen bekommen. Und dadurch hat sich auch mein körperlicher Zustand stabilisiert darüber. Also, und das über 4 Wochen.
Ab wann konnte denn deine Familie dann oder auch du selbst die Verantwortung über deinen gesundheitlichen Zustand übernehmen?
Das konnten meine Eltern nie. Meine Eltern, und das ist meine erste Erinnerung, dass sie mich besucht haben, war dann in diesem psychiatrischen Landeskrankenhaus in Weisenau. Da konnten sie mich besuchen, zwar mit völliger Überwachung und so, aber sie konnten mich besuchen, und das war auch die ersten Gespräche wieder, und dass ich wieder darüber, über das Sprechen lernen konnte.
Ab wann konntest du selbst bestimmen? Gab es denn irgendeine Zeit, wo man dir die Verantwortung über deinen gesundheitlichen Zustand überlassen konnte, wo du selbst dann auch sagen konntest, mit deiner Familie, mit deinen Verwandten, welchen medizinischen Vorgang wird als nächstes vorgenommen?
Ich konnte die Verantwortung nicht übernehmen, weil das nicht mein Zustand war, auch nicht darüber nachdenken konnte oder nicht entscheiden konnte auch. Aber die Entscheidungen liefen von dem Ermittlungsrichter Kuhn, Bundesgerichtshof, von der Bundesanwaltschaft, und die haben nach 4 Wochen Infusion, bin ich ins Vollzugskrankenhaus Hohenasperg, das ist das Vollzugskrankenhaus von Baden-Württemberg, gebracht worden, und da wieder in Totalisolation.
Also auch da immer noch keine Selbstbestimmung?
Nein, keine Selbstbestimmung. Es war dann klar, dass in absehbarer Zeit soll ja ein Prozess gegen mich gemacht werden, und es war klar, dieser Mensch kann nicht sprechen, also ein Mensch, der nicht sprechen kann, gegen den kann auch kein Prozess gemacht werden. Deshalb wurde, weil dann Ärzte mich untersucht haben und das auch gesagt haben, Ärzte von draußen, und die haben dann gesagt, dieser Mensch braucht Kontakte, braucht Fremdanregungen. Ein Mensch, der die Sprache nicht mehr hat, der muss mit Menschen reden können. Aber die Bundesanwaltschaft war besonders Interesse, in Isolation zu halten, und von daher, als Fremdanregung wurde mir ein Fernseher in die Zelle gestellt. Das war Fremdanregung, also Geräusche. Was absurd ist, also mit dem Fernseher kann man nicht sprechen. Also der berieselt einen. Aber die Bundesanwaltschaft dachte, das ist die Fremdanregung, die der Mensch braucht. Wenn wir ihn schon in Isolation stellen, ein Fernseher dazu.
Hat dich das denn in der Isolationshaft in irgendeiner Form anregen können, ein Fernseher?
Überhaupt nicht, weil wegen den Medikamenten, die ich ab Ravensburg bekommen habe, war ein Medikament gegen Epilepsie, weil wegen den Bleiteilen im Gehirn hatte ich damals offensichtlich im Koma auch schon epileptische Anfälle, und wurden mir Medikamente verabreicht gegen Epilepsie wegen den Bleiteilen. Und dieses Medikament, Rivotril heißt das, hat eine totale Dämpfung, die verursacht, dass man innerhalb kürzester Zeit vergisst, was davor war. Also wenn ich dann einen Fernseher angeguckt habe, wusste ich innerhalb einer Minute nicht mehr, was ich eine Minute vorher gesehen hatte. Es war wieder weg, Kurzzeitgedächtnis. Es war eine Berieselung ohne irgendwelche hilfreiche Wirkung für mich. Im Vollzugskrankenhaus Hohenasperg war ich dann bis Anfang 78, also bis Februar 78 war ich in Hohenasperg in dieser Totalisolation. Und im Februar 78 wurde ich nach Stuttgart-Stammheim gebracht, wo dann der Prozess gegen mich laufen sollte.
Ohne dich?
Erstmal mit mir, an mir,
genau.
Aber ohne mich. Und vorher war noch November, Dezember war der Prozess gegen Verena Becker, die ja mit mir verhaftet wurde, aber dieser Prozess wurde aufgeteilt, um mich in Isolation zu halten, damit ich, wäre ich mit Verena Becker im Prozess gewesen, hätte ich ja mit jemand reden können, aber es war ihnen wichtig, mich in Isolation zu halten, deshalb wurde der Prozess getrennt, also war der Prozess gegen mich dann, nachdem Verena wegen der gleichen Sache schon zu lebenslänglich verurteilt worden war, November, Dezember 77, wurde Februar, März der Prozess gegen mich geführt wegen der gleichen Sache, und ich wurde da auch zu 2x lebenslänglich wegen der Schießerei bei der Festnahme. Bin ich zu 2x lebenslänglich verurteilt worden mit der Begründung versuchter Mord, aber der versuchte Mord war ja offensichtlich an mir mit dem Schuss in den Kopf. Also klar, natürlich hatten wir geschossen auf die Polizei, aber wir haben keinen Polizisten, keinen Bullen lebensgefährlich verletzt. Sie wurden verletzt, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Gegen das Urteil ist Revision eingelegt worden vom Anwalt, und erst als das Urteil dann rechtskräftig, das war dann Ende 78, war das Urteil rechtskräftig, und so bin ich im Januar 79 ab Bruchsal, das Gefängnis für Langstrafengefangene, also die zu langen Jahren verurteilt sind, ist Bruchsal, der Hochsicherheitsgefängnis von Baden-Württemberg. Da bin ich hingebracht worden. Als das klar war, in 78 sind 2 Gefangene nach Stammheim verlegt worden, weil klar war, dass ich mich nicht präsentieren kann im Prozess, und weil Ärzte, Gutachter gesagt haben, dieser Mensch braucht Fremdanregung, muss mit Menschen reden können. Deshalb sind 2 Gefangene aus der RAF auch nach Stammheim gebracht worden, und mit denen hatte ich dann täglich 1 Stunde Hofgang. Das war dann die Fremdanregung, 1 Stunde sprechen, damit ich die Sprache wieder finde und damit sie diesen Prozess, der auch von der bürgerlichen Presse in Frage gestellt worden ist, denn ein Mensch, der sich nicht artikulieren kann, gegen den darf auch kein Prozess durchgeführt werden. Hm. Und deshalb wurden die beiden nach Stammheim gebracht und wir hatten eine Stunde Hofgang und damit hat dann das Gericht, dieser Mensch hat jetzt Fremdanregung, er hat eine Stunde Hofgang, also ist er nicht mehr in Isolation, also ist alles rechtens und deshalb kann der Prozess zu Ende geführt werden und kann auch ein Urteil gefällt werden.
Kannst du dich noch an den Hofgang erinnern? Eine kleine Szene, die du uns erzählen
kannst? Der Hofgang war in einem Käfig in Stuttgart-Stammheim, ist auf dem 8. Stock ein Käfiggitter auf dem Dach des Gefängnisses, rundherum ist Gitter. Und von da kann man zwar in die Ferne gucken, aber es ist alles Beton um einen rum und Gitter. Und das war unser Hofgang eine Stunde am Tag.
Mhm. Welche Gespräche haben die zwei Gefangenen mit dir geführt?
Ach, wir haben einfach ganz belanglose Sachen erstmal geredet, geschwätzt. Also es war erstmal schön, wieder einen Menschen zu sehen, den man kennt, nach alter Zeit der Isolation. Und erstmal hallo und wie geht's dir und so belanglose Sachen und... Mhm. Dann haben wir die beiden gemerkt, der Mensch, dem fehlt die Sprache, der kann sie nicht artikulieren. Dann hat Siegfried Haag mir Lucky Luke, ein Comic, rübergeschickt, in meine Zelle schicken lassen über die Schließer. Und das war das erste Buch, das ich dann gelesen habe, war Lucky Luke, ein Comic, um wieder große Sprechblasen, also ein Bild, also wie mein großes Bild mit kleiner Sprechblase, also mit, um die Sprache darüber auch zu finden wieder, dass das ist oder dass das ein Tisch ist oder dass das ein Teller ist und so Sachen über ein Comic. Und über das Sprechen halt, was wir miteinander geredet haben. Diese Stunde war sehr intensiv. Ja, ich kann wieder sprechen. Ich kann wieder mit einem Menschen reden. Mhm. Und es sind keine Feinde, die um mich herum sind, die mich nur bespitzeln wollen, sondern es sind Menschen, mit denen ich ganz freundlich reden kann. Mhm. Und das war erstmal wieder neu. Und es war eine Stunde und das war aber auch nur so lang, bis dieses Urteil rechtskräftig war. Und das war Ende 78. Und nach diesem Ende 78 bin ich von Stuttgart-Stammheim wieder in Totalisolation nach Hohenasperg, das Vollzugskrankenhaus Baden-Württemberg, gebracht worden. Und weil wir drei das so überlegt hatten, wenn wir auseinandergerissen werden, gehen wir in Hungerstreik, weil wir das verhindern wollen. Und ab dem Moment, wo ich verlegt worden bin, waren wir im Hungerstreik, wir drei. Wieder in Totalisolation. Und in diesem Hungerstreik muss ich dazu auch dann sagen, weil in diesem Vollzugskrankenhaus von Asperg ist eine völlig absurde Situation eingeführt. Und zwar, dass ich nach 2,5 Wochen Hungerstreik wurde zum ersten Mal eine Zwangsernährung gegen mich durchgeführt, mit physischer Gewalt, mit Fesselung, mit Anbinden an eine Bahre und weil ich mich geweigert habe, diesen Becher zu schlucken, zu essen, ging es über eine Sonde durch die Nase, Zwangsernährung in den Magen, als auch eine Form von Folter und als Zwangsmaßnahme, weil ich es nicht wollte. Es gab ja einen Grund für diesen Hungerstreik und deshalb wollte ich auch den Hungerstreik weiterführen und ich habe durch die Zwangsernährung den Hungerstreik auch nicht abgebrochen, aber ich wurde von da an nach 2,5 Wochen jeden Tag zwangsernährt. Das 5 Wochen lang. Und 5 Wochen lang war diese Zwangsmaßnahme eine Folter. Fesselung vorher, eine Fesselung auf eine Bahre und dann den Schlauch durch die Nase in den Magen und
Schläge hast du auch.
Schläge auch, um mich zu überwältigen, weil ich mich gewehrt habe. Also es war eine Tortur und es war eine Form von Folter.
Hast du nach dieser Zwangsernährung, bist du dann nochmal in den Hungerstreik?
Irgendwann habe ich den Hungerstreik abgebrochen und der Grund dafür war, dass mir eine Zusage gemacht worden ist, dass ich nicht mehr in Totalisolation komme, dass ich mit anderen Gefangenen zusammenkomme, wenn ich den Hungerstreik abbreche. Ich hatte noch wenig Erfahrung, ich war ja damals erst 23 und dachte, naja, wenn die mir eine Zusage machen, dass ich dann Hofgang mit anderen gefangen habe, okay, wenigstens kann ich dann mit Menschen reden. Und deshalb habe ich den Hungerstreik abgebrochen. Ich hatte dann Hofgang von einer Stunde mit ausgesuchten Gefangenen im Vollzugskrankenhaus Hohenasperg. Ausgesuchte Gefangene, also keine Gefangene, denen ich irgendwie einen Kontakt gehabt hätte, es waren auch Gefangene, aber wir hatten keine gemeinsamen Interessen oder sonst was, es waren Knackis. Und vor allem diese Gefangenen wurden nach dem Hofgang auch immer wieder gefragt, was sie mit mir geredet haben, wenn sie mit mir geredet haben. Also sie wollten, die Justiz, der Knast wollte immer wissen, was spricht denn dieser Mensch, der jetzt so lange in Isolation war und spricht er denn überhaupt wieder oder was spricht er denn oder kann er überhaupt sprechen? Es war eine Beobachtung von mir auch in dieser Form.
Wie bist du damit umgegangen? Was hat dich jetzt
Nein, ich habe diese Stunde trotzdem auch genutzt zum Sprechen, einfach um meine Sprache wieder zu finden, um Worte wieder zu finden. Es war für mich schon eine Hilfe, aber es war nicht das, was notwendig gewesen wäre nach Schädel-Hirn-Trauma. Aber es war wenigstens ein Reden über Belangloses, ein Reden über Sachen, die mich nicht interessieren, aber es war zumindest wieder Sprechen, Worte finden. Und ich wusste, dass die Gefangenen danach wieder gefragt werden, was sie mit mir geredet haben. Es war ja eh Belangloses, was wir geredet haben. Von daher, ich konnte wenigstens mit Menschen wieder reden. Ich konnte so die Sprache auch wieder finden.
Durch den Kopfschuss, den du erlitten hast, sind Bleielemente, Bleistücke in deinem Schädel geblieben. Die sind heute noch da. Und du hattest dann auch erstmal nach den ersten zwei chirurgischen Anfall einen dritten chirurgischen Eingriff, der dir deine fehlende Schädel
Hirnknochen
vervollständigen.
Er sollte vervollständigen, weil der Knochen bei mir war, ein Teil vom Gehirnknochen war entfernt bei den ersten beiden Operationen, um an die Bleiteile ranzukommen. Aber an einen Teil der Bleiteile konnten sie nicht rantun, weil die zu weit im Gehirn drin waren. Und aber deshalb war an der rechten Seite an meinem Schädel war der Knochen weg. Die dritte neurochirurgische Operation, und das war dann 79, war ein Stück Plastik. Es sollte diesen Schädel wieder vervollständigen, wieder dicht machen, damit ich wieder einen vollständigen Schädel wieder habe. Und das war die dritte neurochirurgische Operation im Sommer 79.
Zuzüglich ist es so, dass durch diese Bleipartikelteile im Kopf du auch gesundheitliche Schäden hast, indem du halt epileptische Anfälle bekommen hast. Damit haben sie dir ein Medikament verabreicht, was du auch vorhin schon mal kurz erwähnt hast. Es handelt sich um das Rivotril.
Das ist ein Epileptikum, das eine sehr starke Dämpfung des Gehirns verursacht. Also klar, es verhindert epileptische Anfälle, aber es dämpft das Gehirn, es lähmt das Gehirn, es bewirkt, dass man das Kurzzeitgedächtnis schädigt, dass innerhalb kürzester Zeit vergisst man, was man zuvor gesehen hat, gemacht hat, gehört hat. Das Kurzzeitgedächtnis wird lahmgelegt.
Du hast dieses Medikament jahrelang in der Haftanstalt bekommen.
Ich habe das jahrelang bekommen, aber weil ich gemerkt habe, wie das wirkt, habe ich immer wieder versucht, es abzusetzen, und notwendig dazu wäre gewesen, dass ein Neurologe von draußen mich untersuchen kann, aber das ist bewusst verhindert worden von der Justiz immer wieder, und deshalb muss ich das von mir aus bestimmen, und ich habe ab 78 immer wieder versucht, das Medikament abzusetzen, ohne Kontrolle durch einen Arzt. Ich habe es abgesetzt und hatte dann ein paar Wochen später, nachdem ich es abgesetzt hatte, hatte ich dann einen epileptischen Anfal, einen großen Anfall, einen Grand Mal Anfall mit Bewusstlosigkeit, mit Schaum vom Mund, mit Koma und alles Verletzungen irgendwo am Körper. Das hat immer wieder zur Folge gehabt, dass ich dann auch erstmal wieder erschrocken war, schockiert war. Und dann habe ich es wieder genommen, weil der Knastarzt hat mir dann immer gesagt, Sie sehen ja, Sie können nicht absetzen, Sie müssen das Zeug nehmen, Sie kriegen sonst epileptische Anfälle.
Schau an, was habe ich gemacht? Verkaufen das Land. Empört euch, alle Menschen hätten die Kraft, Gesellschaft zu verändern. Habt ihr daran gedacht? Teilzeit, Arbeit für alle und genug Zeit zum Leben. Mit Kindern zu spielen, Gemeinschaft zu pflegen. Entscheidungen zu fällen, Neues zu probieren. Steht auf, empört euch, es ist die Zeit. Steht auf und wehrt euch, es ist soweit. Steht auf, empört euch, wenn wir jetzt gehen. Mit Geld ohne Zinsen und Essen für alle in der Welt. Und zahlt seine Steuern für die Gefangenen, was das so fällt. Spielt das für alle und Freude am Leben. Und wer genug hat, ja, der kann ja geben.
Trotz allem gab es dann noch relativ späten 80er gab es anscheinend auch einen Neurochirurgen, der sich dir angenommen hat und der dich untersuchen durfte.
Es war dann, als ich in Bruchsal war, konnte ich über Anwalt einen Neurologen herausfinden, der aus Karlsruhe war, Professor Müller hieß er. Und der war bereit, mich im Gefängnis zu besuchen und zu untersuchen im Gefängnis. Und ich hatte ein EEG gemacht. Das war ein sehr interessanter Neurologe. War, als ich 88, habe ich wieder versucht, das Medikament abzusetzen und hatte mehrere Wochen später wieder einen epileptischen Anfall. Dann kam wieder der Knastarzt auf mich zu. Sie sehen ja, Sie hatten einen Anfall, Sie müssen das Medikament nehmen. Dann habe ich gesagt, nein, ich nehme es nicht. Ich habe jetzt einen Arzt gefunden, einen Neurologen in Karlsruhe, der bereit ist, mich zu untersuchen. Und ich will, dass dieser Arzt reinkommt. Und in der Situation hatte dann die Justiz ein bisschen Angst, dass irgendwas schief läuft, wenn sie den Arzt jetzt nicht reinlassen, wenn ich das Medikament nicht nehme. Und so haben sie zum ersten Mal von 77 bis 88 nach 11 Jahren Gefangenschaft zum ersten Mal einen Neurologen von draußen an mich herangelassen. Und dieser Neurologe hat ein EEG gemacht und mir dann gesagt, es war ganz klar, dass wenn man dieses Medikament absetzt, aus Entzug von dem Medikament kriegt man nochmal einen epileptischen Anfall. Aber aus dem EEG ist die Reizbereitschaft von einem neuen Anfall bei Ihnen sehr gering und deshalb rate ich Ihnen, nehmen Sie das Medikament nicht mehr. Es war ein Glücksfall für mich, weil seitdem nehme ich das Medikament nicht mehr und ich hatte keinen Anfall mehr, höchstens einmal im Schlaf, aber ich bin frei von diesem Medikament und auch frei von epileptischen Anfällen weitgehend.
Deine Freilassung kam durch eine Kampagne, die sich auch von der RAF katapultiert hat. Wie ist das denn gelaufen? Was war das für eine Kampagne und was haben die gefordert?
Diese Kampagne entstand schon ab dem Tag meiner Festnahme. Also weil es einfach klar war, dass ein Mensch, wenn der das überlebt, darf er nicht in Gefangenschaft sein. Dann muss er in eine Schule kommen, um seine Sprache wiederzufinden. Er muss wieder lernen, das, was er verloren hat durch die Verletzung. Braucht was ganz anderes als Knast. Er braucht eine Schule. Also Rudi Dutschke, er war ein Teil der Studentenbewegung in den 60er Jahren in der BRD. Und er ist verletzt worden durch einen Schuss in den Kopf, als er es überlebt hatte und er die Sprache auch verloren hat durch die Verletzung im Kopf, ist er in eine Intensivschule gekommen, wo er die Sachen wieder lernen konnte. Eine Intensivschule mit allem, was man dazu braucht. Und ich hatte eben das Gegenteil. Ich war in Isolation, keine Schule. Ich musste mir die Sprache wieder selbst lernen, beibringen in Isolation. Ich musste mir das Lesen selbst beibringen. Ich musste mir das Schreiben selbst beibringen in Isolation.
Von 1977 bis 1992 hast du im Gefängnis gesessen. Du hast einen Teil deiner Verurteilung zweimal lebenslänglich 15 Jahre, also einmal 15 Jahre hast du abgesessen. 1992 bist du entlassen worden. Wie ist das für dich gewesen?
Mit zweimal lebenslänglich kommt man normalerweise nach 15 Jahren nicht raus. Ich bin deshalb nach 15 Jahren rausgekommen, weil es eine sehr starke Kampagne für meine Freiheit gab, von Anfang an, von Angehörigen. Es gab eine Angehörigengruppe von uns politischen Gefangenen. Es waren hauptsächlich Mütter. Die meisten Väter haben sich verpisst. Es waren hauptsächlich Mütter. Es waren Anwälte, es waren und Freunde, die uns unterstützt haben. Diese Angehörigengruppe hat sehr viele Aktionen gemacht zur Unterstützung für uns Gefangenen gegen die Isolationshaft und speziell auch für mich, also wo immer wieder bei jeder Kundgebung, bei jeder Demonstration ist immer wieder gefordert worden, Freiheit für Günter Sonnenberg. Von daher kam 1992, als es darum ging, bei lebenslänglich muss nach 15 Jahren überprüft werden, wie lange noch, also das ist die Anhörung, wo das Gericht entscheiden muss, hat das Gericht oder das Oberlandesgericht Stuttgart mir gesagt, diese Kampagne für ihre Freiheit setzt uns politisch unter Druck. Und es gab im Frühjahr oder in diesem April 92 gab es eine Erklärung der Roten Armee-Fraktion, in dem sie gesagt hat, dass sie keine bewaffnete Aktion gegen Personen mehr machen wird, dass sie aber diese Einstellung der Aktion damit verbunden hat, dass ich und noch zwei andere haftunfähige Gefangene aus der Roten Armee-Fraktion, dass wir freikommen. Ich fand diese Erklärung inhaltlich falsch, aber diese Erklärung hat mir total geholfen, weil das Gericht und die Bundesanwaltschaft nicht einschätzen konnten, ob aus dieser Erklärung eine Kampagne entstehen könnte für meine Freiheit und für eine linke Bewegung. Die ist leider nicht entstanden, aber ich bin deshalb am 15. Mai 92 bin ich rausgekommen, weil dieser Oberlandesgerichtsrichter sich politisch unter Druck gesetzt gefühlt hat und nicht anders nachdenken konnte oder wollte, als mich dann rauszulassen.
Wie hast du dich denn nach 15 Jahren Isolationshaft zuzüglich deines gesundheitlichen Zustandes dann wieder, ich nenne es mal normalen Leben, wieder zurechtgefunden?
Für mich war erstmal auch ganz wichtig, dass ich nicht mehr allein wohnen wollte. Also ich wollte mit Freundinnen und Freunden zusammen wohnen und eine Genossin hat sich bereit erklärt und gesagt, du kannst zu uns kommen, wenn du rauskommst. War für mich das Schönste, als ich rausgekommen bin, dass ich eben nicht mehr allein war, dass ich mit Menschen zusammen sein konnte oder mit Menschen wieder reden konnte. Ich hatte natürlich nach 15 Jahren Knast und davon die meiste Zeit in Totalisolation sehr viele Probleme. Also ich konnte zum Beispiel nicht mehr unterscheiden, was ich gesprochen habe oder was ich nur gedacht habe, weil im Gefängnis habe ich ja nur gedacht, ich habe nicht gesprochen in der Isolation, ich habe nicht laut gesprochen, ich habe nur gedacht immer. Und so war oft die Situation in Frankfurt dann, als ich draußen war, dass ich Leute angeguckt habe und irgendwann richtig empört war, weil die nicht antworten. Aber das Ding war, ich hatte gar nichts gesagt. Ich hatte nur gedacht, ich würde was sagen und hatte es nicht gesagt. War nur bei mir im Gehirn. Und die haben natürlich nicht geantwortet, weil ich auch nichts gesagt hatte oder nicht gefragt hatte. Und so gab es reichlich Konflikte in den ersten Wochen und Monaten nach der Isolation.
Wie gestaltest du deinen Alltag? Gibt es für dich immer noch ein politisches Verständnis?
Ich verstehe mich nach wie vor als politischer Mensch und ich werde es auch immer bleiben. Es gab Anfang dieses Jahres in Frankfurt eine große Demonstration gegen die Europäische Zentralbank. Dieser Bewegung fühle ich mich verbunden, weil über die Europäische Zentralbank wird entschieden, ob irgendwo in Afrika ein Land einen Kredit bekommt oder nicht, ob Menschen verhungern, sterben oder nicht. Ich verstehe mich als Teil der politischen Bewegung und als Teil von Linken innerhalb der BRD.
Hast du das Gefühl, dass durch die Gefangenschaft von dir und von den anderen RAF-Mitgliedern sich irgendwas getan hat in den deutschen Gefängnissen?
Was daraus entstanden ist, dass sie wegen diesen Haftbedingungen an uns sind Isolationstrakte gebaut worden in allen möglichen Gefängnissen. Und diese Isolationstrakte ist in den letzten Jahren zum Beispiel auch in die Türkei exportiert worden. Stuttgart-Stammheim als Exportschlager für die Türkei für politische Gefangene. Als deutsches Modell, um Gefangene brechen oder versuchen brechen zu wollen, ne, um politische Gefangene unter Druck zu setzen. Ehemaligen Gefangene aus der RAF, es sind jetzt inzwischen alle frei, die Teil der Roten Armee-Fraktion waren. Die Folge der Isolation ist halt auch, dass Gefangene, wenn sie aus der Isolation rauskommen, nicht mehr in der Lage sind, kommunikativ miteinander umzugehen. Lieber alleine sind wieder oder eher in der Lage sind, allein das Leben zu gestalten, als sich zu organisieren noch. Für mich ist es nach wie vor ein Bedürfnis, sich zu organisieren und mit anderen Menschen zusammen zu sein.
Gibt es irgendwie aktives Dasein? Also beschäftigst du dich mit etwas aus der internationalen Politik? Gibt es etwas, wo du dich einsetzt auch?
Klar, ich verstehe mich als Linker. Ich versuche überall in der Welt, wo es nach wie vor Befreiungsbewegungen gibt, finde ich das toll. Also wie in Kolumbien gibt es zum Beispiel eine Guerilla. Es gibt weltweit noch viele Befreiungsbewegungen, die aktiv sind, die unterstütze ich. Oder die PKK, die für ein freies Kurdistan. Oder die Palästinenser, die PFLP. Gaza, der Riesenknast ist, wo fast 2 Millionen Menschen in den Riesenknast Gaza eingesperrt werden von Israel. Ich unterstütze sie und gehe zu Demos für die Befreiung der Palästinenser. Internationale Befreiung ist mein Thema und wird es auch weiter bleiben. Befreiung der Menschen und gegen Unterdrückung, gegen Ausbeutung, das ist nach wie vor mein Ziel. Und der Kapitalismus, wie er in der BRD jetzt ist, es gibt viele, viele Gründe, neue Formen von Widerstand zu organisieren, weil die BRD hat eine Rolle übernommen weltweit, die sehr aggressiv ist, die imperialistisch ist. Ich finde es nach wie vor richtig, diese Politik muss angegriffen werden und es geht um Befreiung, es geht um Souveränität der Menschen und Souveränität der Völker und Souveränität all derer, die souverän leben wollen und die nicht unter Unterdrückung leben wollen. Deshalb Freiheit für die Menschen und Freiheit für Unabhängigkeiten.
Gab es für dich in irgendeiner Form nach deiner Freilassung aus dem Gefängnis das Gefühl, du müsstest irgendwie durch die Isolation und die Folter, die du erlitten hast, zu klagen?
Es gibt keinen Ort, wo ich klagen könnte. Es gibt keinen Ort, wo ich sagen könnte, ich bin gefoltert worden und ich will das anprangern. Ich will daraus Vorwürfe machen. Ich will dem Staat sagen, das war eine Schweinerei, was ihr an mir gemacht habt. Das war Folter, das war eine Schweinerei. Und ich, mein Forum, das ich habe, ist, dass ich mit Menschen darüber rede, so wie mit dir, dass ich sage, das war Folter, was an mir gemacht worden ist. Und es müssen Menschen wissen, dass es das gab und dass das in diesem Staat BRD, Bundesrepublik Deutschland, das gefoltert worden ist und dass es Formen von Folter nach wie vor gibt durch Isolation.
Ich bedanke mich vielmals für deine Worte und auch deine Offenheit, uns zu schildern, wie es dir ging. Vielen, vielen Dank an Günter Sonnberg. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, viel Kraft, dass du auch weiterhin so deinen freien Geist an die Menschheit weitergeben kannst.
Ich will dir auch noch ein Dankeschön dafür sagen, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, dass ich mich äußern kann und dass ich darüber sprechen kann, über all das, was geschehen ist. Dankeschön.